alles unter dem Schlagwort übrigens gelaufen, schon damals, die Ukraine gehört zu Europa. Und dass das EU-Angebot einer Assoziierung in dem Sinn kein Angebot war, das hat sich also auch schlagend gezeigt, nachdem der Janukowitsch die Unterschrift verweigert hat. Da hat es ja dann nicht mehr geheißen, naja gut, wir haben dir was angeboten, wenn du das nicht willst, dann lassen wir es halt. Es war offensichtlich gar kein, und das hat ja auch jeder gewusst, gar nicht so etwas wie eine freie Vereinbarung zwischen zwei Souveränen, die sich über irgendwelche Interessen verabreden und gemeinschaftlich einigen und das dann in irgendein Abkommen gießen.
Das kann man ja konkretisieren.
Ja, ich will es ja konkretisieren.
Und denen sollte sich die Ukraine unterwerfen. Und dagegen hat sie sich gewehrt, weil sie wusste, dass sie aufgrund ihrer ökonomischen Schwäche also in Situationen kämen wie andere Länder, also im anderen Europa auch. Also die Staatenkonkurrenz ist bestens, wenn sie hoffnungslos unterlegen, würde alles gar nicht aufzählen. Also es wäre am Ende auf diesem Wege das Armenhaus dabei herausgekommen. Das ist bei dem Janukowitsch, man kann denken über ihn, was man will, das ist bestimmt auch viel Schlimmes zu denken, aber das hat er ganz klar und früh kalkuliert und hat es deswegen abgelehnt und ist in dem, wollte in dieser Zollunion mit Russland bleiben. Aus dieser Abhängigkeit, die Abhängigkeit ja auch, kann ja benannt werden, das ist zum Beispiel die Abhängigkeit von der Energie, aber auch von ein bisschen Export, dass die Ukraine nach Russland leiten kann, also in dem westlichen Teil, also ein durch und durch agrarisches und sonst ein völlig unentwickeltes Land. Das kann man ja nicht so machen, das wird auch gerade ein bisschen was zu
wissen. Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, ich wollte das gerade erläutern. Das war ja.
Aber mach das besser nochmal, weil das konnte ich nicht verstehen.
Also er hat mit einem gewissen Ton, die sind ja auch so arm dran. Und der Janukowitsch hat was verweigert, was ja auch auf Armenhaus rausgelaufen wäre. Durchaus was gekennzeichnet, was ich ja. Ich mache es nicht lächerlich, ich wollte ja gerade sagen, dass ich.
Wirklich arm dran, das ist aber jenseits von der Diskussion hier.
Muss man immer noch fragen, wer in dem Land wie arm dran ist. Ich wollte das mal kennzeichnen, dieses EU-Zeug. Ich glaube, du wirst dann schon auch mit deinen Invektiven bedient als Programm einer friedlichen Eroberung. Das ist ein ziemlich, also dieses Assoziationsabkommen, das ist ein ziemlich ambitioniertes, imperialistisches Programm, nämlich letztlich läuft drauf raus, die Regie über einen Staat zu übernehmen. So, also was heißt da Eroberung und was heißt da friedlich? Das wäre jetzt mal an dem Assoziationsabkommen das Thema und dann mache ich eine Pause und weil ich dann auch Diskussion anregen will. Also Eroberung. Die EU traut sich zu und nimmt sich vor, diesen Staat, so zerstritten wie der ist, so ökonomisch ruiniert wie der ist, durch den Eintritt in den Kapitalismus, schon durch EU-Geschäftsbeziehungen, ein Staat, in dem andererseits Russland mit seinen ökonomischen und auch politischen Interessen umfassend und unmittelbar präsent ist, den so auf sich zu beziehen, dass es ihn regelrecht an sich bindet und ich erläutere das dann. Also um dazu mal auch, um ihm da recht zu geben, zu sagen, da kommt es also nicht drauf an, einen Staat aus einer Notlage zu befreien, sondern umgekehrt die elementare Abhängigkeit, die ökonomische Notlage, in der dieser Staat ist, also die elementare Abhängigkeit vom westlichen Kredit, die Angewiesenheit auf Kreditrettung, die Angewiesenheit auf den europäischen Markt als ökonomische Geschäftsquelle. Das alles und das ukrainische Interesse daran, das irgendwie zu managen und da von der EU irgendwelche Erleichterungen, Angebote, Zugang zum EU-Markt, von dem sie bisher zollmäßig ziemlich ausgeschlossen sind, zu kriegen. Also diese elementare Abhängigkeit und Notlage als Hebel zu benutzen, um das Land auf die EU festzulegen und nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch. Und so dieses Hin und Her und bis in diesen ganzen Machtkampf hinein, der da immer tobt, das Hin und Her lavieren zwischen Russland und Westen einseitig aufzulösen. So ökonomisch. Also ökonomisch hat es eigentlich geheißen, ihr unterstellt euch und ihr unterschreibt einem ganzen feststehenden, von uns festgelegten Kanon kapitalistischer Produktivität, kapitalistischer Tauglichkeit, an dem ihr euch jetzt messen lassen müsst, und das ist der Preis und die Bedingung dafür, dass ihr zu unserem Markt zugelassen werdet. Ihr müsst euren Dienstleistungssektor, heißt das immer so schön, privatisieren, wo klar war, dessen ganzen Funktionieren hängt vom Staat ab. Ihr müsst euren Energiesektor anpassen und das heißt auf jeden Fall mal sowieso die Preise anheben und überhaupt auf den Westen hin orientieren, und das wird nicht billiger, sondern teurer. Eben, ihr müsst eure Ökonomie auf EU-Standards umstellen, und gleich ist dazu gesagt worden, denen sind die zwar nicht gewachsen, aber drunter geht es nicht. Also nach Selbstauskunft der EU hat es immerhin geheißen, das wird für die Ukraine ein Kampf ums ökonomische Überleben. Also ihr müsst bisher noch staatlich geschützte Bereiche aufgeben, auflösen, den Halt EU-Standards. Das, was als Kriterien der produktiven westlichen Kapitalrechnungen gilt, das soll auch bei euch gelten. Die nötigen Milliardeninvestitionen, wo es geheißen hat, die braucht man dafür, kriegt das Land nicht. Also ist Brachlegung angesagt, Abwicklung, ziemlich weitgehende Ruinierung und Auflösung dessen, was der Staat irgendwie noch erhält, weil irgendwie das Land davon lebt. Also das war das Programm, in diesem Land überlebt nur, was nach den Bedingungen, die die EU setzt, nach den Tauglichkeitskriterien seiner Kapitalrechnungen und seiner Kreditrechnungen tauglich ist, also wenig. So am Staatshaushalt, ich erzähle nur die paar Sachen auch, damit er zufrieden ist und damit, weil ich davon ausgehe, es ist nicht so genau zur Kenntnis genommen worden. Die EU-Vorgaben in Sachen Staatshaushalt haben eigentlich geheißen, diese Sorte Notstandskapitalismus, den die da betreiben, der ist zu teuer. Die sollen mal ihren Staatshaushalt konsolidieren, und das ist gleichbedeutend, der soll mal alles streichen, was wir für unnütz erklären und was für dieses Land ziemlich existenziell war. Die Energiesubventionen, der soll sein Volk verteuern, weil sonst kommt, ist er zu teuer, seinen Kreditgebern. Der soll die Staatsbediensteten gefälligst mal ausdünnen. Der soll die ganzen Renten mal zusammenstreichen. Also eigentlich war das Urteil, dieser Staat kann sich sowas nicht leisten, sein Volk erhalten zu wollen, wenn das unproduktiv ist und nur Staatskosten macht. Und das Ganze war verbunden damit, er muss sich als Schuldnerstaat beim IWF neue Kredite holen, übrigens um die Schulden, die er da hat, zu prolongieren. Und das ist mit all diesen Auflagen verbunden, die kriegt er nur, wenn er dieses Programm durchzieht. Also wenn man es mal nicht nach der Seite nimmt, naja, ein ziemliches Verarmungsprogramm, sondern was dessen Begriff eigentlich ist, dann sind es lauter Bedingungen, die nicht bloß sowieso von außen her schon feststehen als die ganzen gültigen EU-Bedingungen, die jetzt dieses Land einfach übernimmt, sondern das ist der Sache nach, dieses Land soll sich einrichten und ausrichten und quasi zurechtschrumpfen, sowohl der Staat wie die ganze Ökonomie, auf den Status eines vom Westkredit und von den daran geknüpften Bedingungen abhängigen Schuldnerstaats. Und das heißt erst einmal, das läuft auf einen sowas wie einen organisierten Staatsbankrott raus. Als Dauerzustand. Und die ganze bisherigen ökonomischen Existenzgrundlagen werden angegriffen und gleichzeitig werden darüber, da hatte er auch schon darauf hingewiesen, die Beziehung zu Russland, das Moment von ökonomischen Beziehungen und Handel und Wandel mit den Russen quasi gekappt, als EU-Außengrenze behandelt. Das ist also klar alles andere, als da hilft man einem Land irgendwie zu national handhabbaren materiellen Quellen der Souveränität, sondern das ist eine Auftragslage. Im Prinzip auf solche Ambitionen gleich ganz zu verzichten, mit dem Argument, die hat es ohnehin nicht und es hat nur Quellen und darauf, das soll es dann auch materiell endlich mal am Land durchziehen. Es hat sowieso nur Quellen, die die EU ihm mit seinem Kapital und Kredit eröffnet, also nur so weit, wie es für die dann überhaupt taugt. Und dem soll es dann seine ökonomischen Beziehungen zu Russland unterordnen und opfern. Alles mit dem Argument, ökonomisch haben sie ja sowieso keine Alternative, als dass sie sich zum rudimentär lohnenden Anhängsel der EU machen. Also was da als Armenhaus gekennzeichnet ist. Also das ist mal ein ziemlich, naja, wenn man so will, abenteuerliches, brutales, rücksichtsloses Programmassoziation als, naja, einerseits Staatsruin und nach der anderen Seite hin Neuetablierung eben als Armenhaus, als Anhängsel, als nur bedingt lohnend unter Kreditregie der EU eingemeindetes Stück EU-Erweiterung. Politisch. Hat zum Assoziationsabkommen ein ganzer, das heißt immer Acquis, von Rechtsbestimmungen, von Forderungen nach Rechtsstaat und Demokratie gehört und Bestimmungen, die eigentlich die EU zum Richter über das politische im Geschehen im Land machen sollten. Das muss man gar nicht mühsam an den Bestimmungen, wo es geheißen hat, macht mal ordentliche demokratische Wahlen, richtet mal einen Rechtsstaat ein und so weiter aufführen, weil die Entwicklung ja inzwischen über dieses formelle, wir machen uns zum Richter über die, wie dort regiert werden soll, die Entwicklung weit hinausgegangen ist über diese formellen Bestimmungen, weil sie ja inzwischen ganz anders dafür sorgen. Aber klar ist, man institutionalisiert mit dem Wählt mal ordentlich. Wir von der EU passen drauf auf. Wir erlassen gleich die Regeln. Wir sagen, dass mit dieser selektiven Justiz muss aufhören. dass ihr euch wechselseitig kriminalisiert und so weiter. In diesem Land muss eine eindeutige und dann auch per demokratischen Wahlen bestätigte Regierung her und wir wachen drüber. Das ist klar, da geht es nicht um sowas wie die freie Betätigung eines nationalen Willens, den das Volk dann bloß als am Personal bestätigt. Sondern da ist klar, der nationale Wille, die Raison, die holt sich von außen ihre Legitimität ab. Die lässt sich bestätigen und mit dem ganzen Abkommen, mit den ganzen Perspektiven, mit den ganzen Forderungen steht ja auch eins, also noch bevor das dann praktisch geworden ist, klar. Damit ist das ganze bisherige Leben in diesem Land, wie da gewählt worden ist und wie da regiert worden ist, das ist das ganze politische Leben, einschließlich seiner Macher, ist erstmal delegitimiert, unter Vorbehalt, unter Kritik gestellt und unter künftiger Aufsicht. Es war ja auch klar, die allererste Tat, die allererste Forderung hat immer geheißen und der Beweis für die Ernsthaftigkeit und der Inhalt vom Assoziationsabkommen ist als allererstes politisch, da soll man gefälligst die Timoschenko freilassen, weil die haben wir zum Beweis dafür erhoben, dass der Janukowitsch mit seiner Schaukelpolitik und mit auf jeden Fall mal illegitim ist. Das war ja noch von Anfang an so eine Konkretisierung dessen, was heißt denn mal ordentlich Demokratie einführen. Also um es zusammenzufassen, eine Eroberung, was ich friedliche Eroberung genannt habe. Was Eroberung da ist, das heißt also nicht, man unterwirft sich da ein Land so wie es ist, sondern es heißt, man übernimmt materiell, also was das Ökonomische angeht, wie politisch, die Regie über die Souveränität. Man macht sich als bestimmende, ökonomisch und politisch bestimmende Macht mit seinen Interessen zur Grundlage, sozusagen zur Grundbedingung, zur Voraussetzung der nationalen Raison vor allen Berechnungen und baut sich in alle Berechnungen des Staats so ein, institutionalisiert das, dass man damit eine ganze fertige Staatsräson festlegt, definiert, was die überhaupt ist, was die sich dieser Staat vornehmen kann und vermag und vornehmen darf. Was ist friedlich dran? Friedlich dran ist nach der Seite hin mit dem Assoziierungsabkommen eigentlich, dass die nationalen Politiker in der Ukraine angesichts der längst etablierten Abhängigkeit von der EU gar nicht umhin können sollen, sich in eine solche Außendefinition ihres nationalen Lebens und Trachtens einzurichten, also eben von sich aus zu unterschreiben. Mit dem Verweis drauf, wir haben genügend Hebel in der Hand. Es muss doch euer Interesse sein, ihr seid doch selber daran interessiert, euch zu dem zu machen, was wir euch da als von außen bestimmte Souveränität anbieten. Also man verlangt sich zum Regisseur von dem, was ich mit Staatsräson meine, nicht ideellen Nationalismus, sondern praktisch betätigen nationalen Weißwarum zum Regisseur davon, materiell und politisch zu machen. die Perspektiven vorzugeben, sich in dem nationalen Staat so zu verankern und dann auch dauerhaft darüber zu wachen, alles in diesen institutionellen Bestimmungen drin enthalten und erwartet, dass dieser Staat die Alternativlosigkeit dieses Angebots einsieht und unterschreibt. So, das ist das Friedliche dran. Das ist ein Fortschritt der EU in Sachen Osterweiterung. Ich will jetzt über die sonstigen Fälle der Osterweiterung nicht reden, aber nochmal daran erinnern, das ist immerhin das Programm, um es mal emphatisch zu sagen, der Stiftung, der Ausrichtung, der Organisation eines ukrainischen Staatswesens als einsortiert, eingeordnet in die EU. Wenn man so will, als Stück EU-Besitzstand, ohne übrigens Beitrittsperspektive. Die war auf ferner Liefen verlagert. Bei einem Staat, der mit seinem nationalen Weiß-Warum gar nicht seine Perspektive alternativlos im Westen sieht, sondern eben gerade um nationale Alternativen ringt. Also mit den Mitteln einer politökonomischen, von der Regierung selber unterschriebenen Anbindung. Da sollte überhaupt erst die Alternativlosigkeit etabliert werden, von der man mit dem Spruch, die gehören zu uns, eigentlich immer schon ausgeht. Und das war das Vorhaben, das kann man mit den Mitteln der schon eingerichteten Abhängigkeit als Hebel politisch durchsetzen. So, das ist der eine Fortschritt, ein Land alternativlos machen. Und ein Fortschritt ist es auch insofern, weil es ausdrücklich die russischen Beziehungen zur Ukraine angreift und für nicht berücksichtigenswert erklärt und diesem Land abnötigt, sie auch nicht zu berücksichtigen. Also eingeschlossen eine ökonomische Schädigung Russlands und politisch, dass man auf Westanbindung und Ausrichtung besteht und sich zum Wächter drüber macht und von der Frage der NATO noch ganz, ganz abgesehen. So, das ist schlagartig klar ist das geworden. Das ist um eine solche Sorte, also was ich Eroberung gesagt habe. Und eben um kein freies Angebot ist, als der Janukowitsch das nicht unterschrieben hat und die Zielrichtung ist auch klar gewesen, alternativlos machen, sie auch in dem Sinne antirussisch festlegen, als Russland aus seinem Interesse raus diese Anbindung zu torpedieren versucht hat. Nämlich erst gesagt hat, das schädigt, dann schädigen sie aber auch die Ukraine und dann glatt das Angebot gemacht hat, sie kaufen sie aus. Sie geben ihnen einen Kredit, damit sie sich aus dem IWF auskaufen können. Und wo der Janukowitsch mit dem Angebot im Rücken und mit der Drohung Russlands gesagt hat, und mit dem, was die EU ihm angeboten hat, und wo die darauf bestanden hat, nachverhandelt wird nicht, und damit diesen, wenn man so will, relativ hilflosen Versuch von Janukowitsch, er nötigt der EU bessere Konditionen ab. Anti-westlich, er unterschreibt das von Haus aus nicht, war das gar nicht, sondern er wollte bessere Konditionen. Da hat es geheißen, geschachert wird nicht, wir lassen uns nicht erpressen. Man hat also auf der Alternativlosigkeit bestanden, weil es um die gerade ging. So, dass dieses russische Angebot ist als Gemeinheit gebrandmarkt worden. weil es der Ukraine glatt wieder ein Stück beschränkter Kalkulation mit Alternativen eröffnet hat. Die Schaukelpolitik vom Janukowitsch ist prompt delegitimiert worden und der Verhandlungspartner von eben ist zum Feind erklärt worden. Und seitdem haben sie dann als erstes mal seine Erledigung betrieben. So, das wäre jetzt mal der Punkt. Ich mache jetzt mal eine Pause, ich muss noch einen Schluck Tee trinken und